Nino Haratischvili. Ich habe gerade Ihren neuen Roman »Die Katze und der General« gelesen und muss sagen, Ihr Buch hat mich so gefesselt, dass ich das Haus gar nicht verlassen mochte. 800 Seiten habe ich verschlungen. Der Roman spielt zum Teil im Ersten Tschetschenienkrieg. Es geht um Schuld und Sühne, um Menschen, die geprägt sind vom System der Sowjetunion, von Krieg und Bespitzelung, aber auch vom Chaos der Nachwendejahre. Das ist ein großes Thema für Sie, das Sie nicht zum ersten Mal beschäftigt. Wie kommt es, dass Sie das Thema Schuld und Sühne so umtreibt?
Ja, das ist interessant. Also mein Anliegen war gar nicht diese Schuld und Sühne. Für mich ging es in erster Linie jetzt bei dem aktuellen Buch darum, dass ich mich mit der Täterschaft beschäftigen wollte. Also im achten Leben ging es halt sehr, sehr viel um die Opferperspektive. Und ich habe mich halt auf die andere Seite auch stellen wollen. Und diese ganze Zeitspanne, diese Perestroika und diese 90er, die waren halt sehr, sehr prägend. Und ich glaube, ich arbeite mich halt an extremen Themen ab, extremen Situationen, extremen, ob es jetzt Krieg ist oder eben diese Nachwendezeit und Menschen in solchen Zuständen, was das eben mit denen macht. Und ich glaube, das ist halt irgendwie wahrscheinlich, das so ein bisschen automatisch mit sich bringt, dass diese großen Begriffe, die ich immer versuche, so ein bisschen zu meiden, eben Gut und Böse oder Schuld und Sühne, dass das natürlich dann immer, wie auch letztlich zum Beispiel bei antiken Stücken, aber ich nehme mir das keineswegs vor.
Das Interessante finde ich, wenn ich nicht wüsste, wie jung Sie sind Mitte 30, dann würde ich Sie nach den Büchern für doppelt so alt halten. Woher wissen Sie so viel über Menschen? Denn Sie kriechen ja in die Menschen hinein und erzählen, was die bewegt an diesen großen Fragen.
Ich glaube, ich tue es gar nicht. Also ich weiß nicht automatisch etwas mehr. Das Schreiben oder eines der Aspekte, was ich daran sehr, sehr liebe, ist eben die Möglichkeit und der Luxus, in etwas so gänzlich einzutauchen und so nah an sich ranzulassen, dass man eben Dinge wie in so einem Reagenzglas oder unter die Lupe nehmen kann. Also in dem Alltag läuft man jetzt nicht rum und beschäftigt sich ständig mit den großen Themen der Menschheit, sondern ist halt in seinen ganzen banalen Abläufen. Und dann ist aber dieses Schreiben wie halt kurz innehalten, zur Seite gehen und Dinge halt irgendwie besser begreifen wollen.
Wir kennen uns ja schon lange. Ich habe Ihre Diplominszenierung gesehen, als Sie hier an der Theaterakademie studiert haben, also 10 Jahre. Und Sie haben mir mal in einem Gespräch gesagt, wir werden eher erwachsen in Georgien oder im Osten. Was haben Sie damit eigentlich gemeint?
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auf die jüngste Generation oder die Generation, die jetzt in Georgien heranwächst, auch zutrifft. Aber meine Jugend verlief in einer Zeit, die sehr stark geprägt war von Gewalt, von Wirtschaftskrise, von eben dieser Nachwendezeit, von Wertezerfall, von Bürgerkriegen, von Menschen, die erstmal sich komplett neu finden, neu definieren mussten. Auch eine gewisse Anarchie war da natürlich vorhanden. Halt sehr viele so rechtsfreie Räume oder so Schattenzonen, wie ich das immer genannt habe. All das war ja für uns Alltag und ich habe trotzdem meine Kindheit ganz normal als Kindheit empfunden und das hatte natürlich was damit zu tun, dass die Erwachsenen halt versucht haben, das Bestmögliche möglich zu machen. Aber im Nachhinein, aus der heutigen Warte, habe ich mich mit 16 mit halt ganz anderen Problemen beschäftigt als jemand Gleichaltriges hier.
Sie sind in Tiflis geboren, Tbilisi, 1983. Und Sie sind zweisprachig groß geworden, Nino Haratischvili, oder war Georgisch Ihre Hauptsprache?
Nee, also gar nicht zweisprachig. Meine Familie hatte mit Deutsch erstmal gar nichts am Hut. Das war einfach ein Zufall. Ich bin eingeschult worden. Das war eine Schule, die gegründet war von Germanisten und von jungen Leuten, die ein bisschen so ein alternatives Schulsystem etablieren wollten zu dem sowjetischen, zu dem sehr starren Bildungssystem. Das war zwar schon in den Endzügen der Sowjetunion, also Ende 80er. Und diese Schule war halt im weitesten Sinne liberaler, offener und da lag aber eben ein großer Fokus auf deutsche Sprache und Kultur, weil es eben halt von vielen gegründet war, die in Deutschland auch teilweise studiert hatten. Und später war das eine Schule, in der das sogenannte deutsche Sprachdiplomprogramm angeboten wurde. Und dann kann man halt so einen intensiveren Deutschunterricht besuchen. Es gibt auch so Auswahlkriterien. Und am Ende kann man halt so eine Art Prüfung ablegen. Und damit könnte man zum Beispiel dann in Deutschland studieren.
Wie sind Ihre Eltern dazu gekommen, Sie in diese Schule zu schicken?
Es war ein Zufall. Sie haben mit dieser Schule sympathisiert. Also ich glaube, es ging eher um diesen Ansatz, dass man halt so ein Alternativeres. Also es war jetzt nicht super offen oder es war jetzt auch nicht etwas ganz anderes als jetzt normalgängig irgendwie Unterricht und so weiter. Aber ich glaube, die Grundeinstellung war halt ein bisschen anders. Es ging schon damit los, dass sie zum Beispiel es geschafft haben, dass man keine Uniform trägt. Also mehr dieses Individuelle, auch ein bisschen so vielleicht kulturaffine. Und das hat denen, glaube ich, gut gefallen. Und deswegen bin ich da hingeschickt worden. Aber es hätte genauso gut auch Französisch sein können. Es war nur einfach Zufall, dass diese Schule ausgerechnet eben diesen Deutschfokus hatte.
In Tiflis gab es ja eine deutsche Gemeinde. Das, man muss sich das vorstellen, so ein bisschen wie in Rumänien. Es gab ja deutsche Auswanderer, die nach Tiflis im 19. Jahrhundert gegangen genau, also sind. Und da gab es ja auch einen ganzen Stadtteil, wie ich gelesen habe, der deutsch geprägt ist.
Es gab also Tbilisi weniger, zumindest ja zu meiner Zeit nicht mehr, weil das waren schon viele weg. Aber es gab tatsächlich auf dem Land ganze Dörfer und das waren halt Aussiedler, nannte man sie irgendwie aus dem 19. Jahrhundert. Die sind aber später unter Stalin fast alle umgesiedelt worden, teilweise in Kasachstan. Und dann kam diese ganze Unterdrückung, die durften dann halt zum Beispiel auch ihre Religion nicht mehr ausüben. Das war in dem Fall
Protestanten
genau. Und, also all die ganzen Repressionen, die betrafen sie halt auch. Und viele sind danach natürlich direkt nach Deutschland zurück, weil es in Georgien zu dem Zeitpunkt nicht mehr so rosig aussah. Aber es gibt auch nach wie vor eine kleine Gemeinde. Und jetzt mittlerweile gibt es ja auch einfach Deutsche, die vor 10 Jahren, vor 15 Jahren oder jetzt da hingezogen sind, aus unterschiedlichen Gründen.
Also ihre Eltern hatten damit gar nichts zu tun. Das war, wie sie beschrieben haben, eher Zufall, weil ihnen die Schule gut gefallen hat.
Genau.
Aber dann waren ihre Eltern aufgeschlossen für fremde Kulturen.
Ja, das schon. Also es ist im weitesten Sinne so Bildungsbürgertum. Genau. Davon bin ich auch geprägt. Auch so Literatur spielte auch immer eine sehr zentrale Rolle. Also die hatten alle jetzt gar nicht groß was mit Kunst zu tun, aber so eine Kulturaffinität, die war schon da. Das ist tatsächlich auch irgendwas sehr Sowjetisches. Also auf Bildung wurde immer halt sehr, sehr große Wert gelegt. Ob es jetzt Klavierunterricht war oder eben Sprachenlernen oder das, also fast jede Familie hat irgendwie Geld für Privatunterricht noch zusätzlich ausgegeben. Darüber hat man sich sehr stark definiert. Das war bei meiner Familie auch nicht anders. Und ja, die Schule hatte erst gerade kürzlich aufgemacht, als ich eingeschult wurde. Die gab es noch nicht so lang. Und
also Sie sind da als Grundschülerin schon hingegangen?
Ja, genau.
Es ist interessant, wie Sie geantwortet haben. Und da haben Sie gleich mit Deutsch angefangen.
Ach so, nein. Also meine Muttersprache ist schon ganz klar und definitiv Georgisch.
Ich dachte, dass man in Georgien immer Russisch lernen musste.
Ach so, ja, das auch. Also Russisch spreche ich auch. Aber in der Zeit, wo ich eingeschult wurde, ging es schon dann los, dass es nicht mehr so stark war. Und sehr viele Leute, heute ist es zum Beispiel so, dass viele das auch ablehnen, natürlich aus politischen Gründen. Ich habe aber Russisch tatsächlich auch gern gelernt, weil meine Großmutter, die war so 30er-Generation und da war es tatsächlich so, dass wenn man zum Beispiel eine akademische Laufbahn einschlagen wollte, musste man irgendwie das mehr oder weniger auf Russisch tun. Deswegen hat sie sehr viel Russisch gesprochen, auch zu Hause, auch unter ihren Freunden. Und dadurch lernte ich das so beiläufig und wir hatten auch sehr, sehr viele Bücher auf Russisch. Und deswegen habe ich eigentlich zur russischen Sprache, anders als jetzt zu der Politik, ein relativ offenes und sehr liebevolles Verhältnis, weil das für mich immer mit bestimmten Erinnerungen und eben auch mit Büchern verknüpft ist.
Sagen Sie denn nochmal, das ist natürlich ein schöner Anknüpfungspunkt, weil es ja viele Parallelen gibt zu Ihrer Literatur, Tolstoi, Tschechow, Dostojewski, die man in Ihren Büchern auch wiederfinden kann. Aber die Sprache, also Georgisch, ich kriege ja manchmal so Mails von Ihnen, dann sehe ich dann auch bei Facebook diese Schriftzeichen. Keine kyrillischen Zeichen, aber das sieht auch anders aus als Arabisch oder Persisch.
Das ist eine eigene Schrift. Ich glaube, es gibt weltweit, wenn ich mich nicht irre, 16 und davon ist eben ein Alphabet oder eine Schrift Georgisch. Ist sehr, sehr alt. Das erste Buch ist tatsächlich aus dem 5. Jahrhundert schon irgendwie überliefert. Gehört im weitesten Sinne zum kaukasischen Sprachraum. Aber die Schrift ist anders als jetzt die Sprache ziemlich leicht erlernbar. Man lernt die Buchstaben auswendig, weil es wird eigentlich alles genauso geschrieben wie gesprochen.
Und wie ist es, ich war noch nie in Georgien, wie ist es, wenn man durch die Straßen geht? Hat man da die Straßenschilder in diesen lustigen Zeichen?
Ja, natürlich.
Keine Transkription für die?
Naja, doch, Touristen. Mittlerweile ist ganz vieles zweisprachig, also es heißt auf Georgisch und dann gibt es halt Englisch oder ja, also lateinische Buchstaben, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es ist aber irgendwie Englisch. Also die Straßennamen, Ich glaube, auch U-Bahn-Stationen und so weiter, das schon. Auch bei den Cafés hat man natürlich meistens, ob es jetzt die Karten sind oder Überschriften. Also man ist jetzt nicht so komplett verloren und wandert durch ein Labyrinth aus Hieroglyphen. So ist es nicht.
Als Sie eben erzählt haben von Ihrer Schulzeit, haben Sie gesagt, ja, es sei auf der einen Seite Chaos gewesen. Und es war ja dann auch die Nachwendezeit. Das war ja auch Krieg, Hungersnot, wie ich gelesen habe.
Ja, das war tatsächlich so. Eine Zeit lang erinnere ich mich, das größte Problem über sehr viele Jahre und Winter stellte die Strom- und Gasversorgung dar. Es gab auch Lebensmittelknappheit, aber da kam man irgendwie dann noch zurecht. Aber es waren einfach tagelang teilweise Stromausfälle und das gesamte zentrale Heizungssystem brach dann auch zusammen. Gas gab es dann auch nicht mehr. Und das war eigentlich die größte Herausforderung, wie heizt man, eben vor allem im Winter. Und ich glaube, jeder, der sich an diese Zeit erinnert, ist das Erste, was hochkommt und was er oder sie dann erwähnt, ist halt diese Dunkelheit und dieses Frieren. Wir haben zum Beispiel in der Schule, ich erinnere mich, hatten wir irgendwie so eine Art Dienst, dass jeder Schüler immer so einmal pro Woche oder ich weiß nicht, wie der Takt war, für Holz zuständig war. Also wir hatten dann so einen Holzofen, wurde dann in so einem Klassenraum hingestellt und dann musste man halt immer abwechselnd was zum Heizen mitbringen. Später war das Petroleum und da waren mal Lehrer dran, mal eben Schüler. Dann hatte man sich halt oft um diesen Ofen, das total gequalmt hat, platziert. Aber ich glaube, es ist ja auch als Kind gewöhnt man sich ja sowieso leichter so an Dinge, weil man hinterfragt das ja nicht. Das ist halt irgendwie normal, man kennt es halt nicht anders und irgendwann denkt man halt jetzt nicht so dran. Natürlich ist das ein großer Diskomfort und ich erinnere mich eben an dieses sehr kalte Bett und meine Großmutter hat dann das immer so gebügelt. Das war aber auch irgend so ein Gusseisenbügel, weil es eben keinen Strom gab und das hat sie auf so ein Petroleum, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, dieses Wort, also womit man halt eben geheizt hat und damit hat sie dann halt gebügelt und natürlich konnte man trotzdem ganz normal Kind sein. Ich glaube, für die Erwachsenen war das weitaus schwieriger, zumal wenn du dann Kind oder Kinder zu versorgen hast, weil für uns war das halt irgendwie normal und wir hatten all die gleichen Nöte und Freuden wie wahrscheinlich alle Kinder weltweit und später dann auch in Teenageralter und haben uns da gar nicht groß drum geschert, was das genau heißt. Ich glaube, wir haben alle, also meine Generation erst viel, viel später, als wir erwachsen wurden, realisiert, was das überhaupt für eine Zeit war, wie das einen geprägt hat und was das für Konsequenzen hatte. Aber in dem Moment, es war irgendwie Normalität.
Kommen Sie eigentlich aus einer großen Familie?
Nee, nicht so übermäßig groß, aber in Georgien ist ja Familienbegriff so ein bisschen weit gefächert. Das heißt zum Beispiel Tanten, Onkel und so weiter gehören auch dazu, Cousins, aber es hält sich trotzdem in Grenzen. Mein Vater war Einzelkind, meine Mutter hat eine Schwester, Großeltern beiderseits.
Haben Sie eigentlich noch Geschwister?
Nein. Also ich habe eine Cousine, mit der ich halt sehr eng, also wir sind sozusagen zusammen groß geworden, deswegen hatte ich jetzt nicht so die klassische Einzelkindlaufbahn, aber keine biologischen Geschwister.
Dass Sie in der Schule Deutsch gelernt haben, Nidua Hatishvili, da waren Sie so 6, 7.
Genau, ja. Ja, und da bin ich ja in Deutschland zur Schule gegangen.
Ja, da waren Sie doch schon ein bisschen älter.
Zwischen 12. und 14. Lebensjahr, ich glaube ja genau 7., 8. Klasse, wenn ich mich nicht irre.
Und wie kam das, dass Sie nach Deutschland kamen?
Das lag an wirtschaftlichen Gründen. Meine Mutter war auf Arbeitssuche, das sollte halt nur so ein ganz kurzweiliges Projekt werden. Und dann wurde es aber länger und wir waren dann in so einer kleinen Stadt in NRW. Und da hat sie mich halt mitgenommen, weil es erstmal der Plan war, okay, nur ein Jahr. Und daraus wurden dann aber im Endeffekt dann 2 für mich. Und da wurde ich auf ein Gymnasium geschickt und das war natürlich dann wahnsinnig förderlich für meine Sprachkenntnisse. Ich sprach bereits relativ gut, aber natürlich nicht fließend. Und wie das halt so ist in dem Alter, das ging relativ schnell.
Es war kein Kulturschock. Ich meine, Sie kommen da als 12-Jährige vor Pubertät oder schon Pubertät, kommen Sie in ein fremdes Land, man gibt die Freundin auf.
Doch, total war es. Und ich kam halt aus einer Großstadt, landete dann halt auf dem Land. Ich war die einzige Ausländerin da in der Klasse. Es waren natürlich sehr viele Dinge komplett anders. Dann kam ich eben aus einer sehr, sehr extremen Zeit. Wenn ich jetzt in Georgien gelebt hätte und wäre ich jetzt 12 und wäre jetzt nach Deutschland gekommen, wäre es gar nicht so. Also die Unterschiede wären schon trotzdem noch da, aber es wäre jetzt kein Kulturschock in dem Sinne, weil die heutige Jugend auch sehr, sehr westlich geprägt ist, auch schon allein durch dieses ganze Internet, auch Reisen, es ist alles irgendwie viel offener, es ist einfach sehr viel möglich. Die sind teilweise genauso das ganze Hipstertum und all das ist vorhanden, aber damals war das ja genau überhaupt nicht so.
Das war ein Kulturschock.
Es war schon irgendwie ein totaler Schock. Ich weiß gar nicht, so dass mich jetzt der Wohlstand total geschockt hätte oder dass ich jetzt irgendwas unbedingt besitzen oder haben wollte. Es war einfach nur so ein Dauergefühl von Fremdsein, das ja gar nicht jetzt nur schlimm oder leiden oder unglücklich, aber halt immer sich dessen bewusst sein, dass man anders ist. Das schon.
Sie haben dann Ihre Schule zu Ende geführt in Georgien und da auch ein Studium absolviert. Sie waren mit 20 dann schon fertig. Sie haben doch da Film- und Theaterwissenschaft studiert.
Ich habe es ja nicht so ganz fertig studiert. Ich habe dann halt später noch mein Diplom gemacht, aber ich habe ja alles abgebrochen für mein Studium in Hamburg. Ich habe 3 Jahre in Tbilisi studiert. Ich glaube, mittlerweile sind es auch 12 geworden. Damals gab es nur 11 Schulklassen. Das bedeutet, ich war halt mit 16 schon fertig mit der Schule oder mit knapp 17. Und dann habe ich halt gleich direkt im Anschluss eine Aufnahmeprüfung gemacht. Das war im Sommer und im September habe ich halt mit dem Studium angefangen. Und das habe ich dann 3 Jahre tatsächlich auch gemacht. Und irgendwann gab es dann den wichtigen Entschluss zu sagen, nee, ich möchte doch lieber Theater und ich möchte vor allem das in Deutschland versuchen.
So viel Eindruck hatte denn das Land hier doch auf Sie gemacht, trotz der Fremdheit. Ich möchte zurückkehren.
Naja, es ging da jetzt gar nicht um Eindruck. Also es war klar, dass ich in Deutschland bessere Bildungschancen hätte, weil das damals, das war Shevardnadze, es war eine sehr, sehr stagnierende Zeit. Auch das Bildungssystem war sehr veraltet, sehr autoritär, sehr sowjetisch und in irgendeiner Form passierte da einfach zu wenig. Es war auch kulturell eigentlich alles bis 2003, bis diese Rosenrevolution kam. Es war eine sehr starre Zeit. Für jemanden, der neugierig war, war das wirklich sehr, sehr schwer, da überhaupt irgendwas zu tun. Und mir ging es halt darum, dass ich wusste, okay, hier kriege ich bessere Chancen, die Bildung zu erhalten oder das Handwerk, falls man das bei Regie überhaupt kann, zu erlernen, als ich es in Georgien täte. Und ich habe mir gar nicht groß Gedanken gemacht. Ich dachte damals, dass ich nach 4 Jahren halt zurückfahren würde. Ich bin tatsächlich mit so einem Koffer hier irgendwie in Hamburg angekommen und also ich glaube, mir war das auch alles gar nicht bewusst, was das jetzt eben heißt und was dieses Studium, es war ja auch irgendwie ein großes Glück, dass ich da gelandet bin. Ich hatte jetzt auch nicht so viele Erfahrungen, nicht so viele Theatererfahrungen, kannte mich vor allem in der deutschen Theaterlandschaft gar nicht so aus. Ich glaube, die waren fasziniert, wie ich überhaupt auf den Gedanken kam, aus Georgien in Hamburg studieren zu wollen. Ich glaube, das hat die Aufnahmekommission vielleicht irgendwie auch interessiert oder neugierig gemacht. Auf jeden Fall bin ich dann in Hamburg gelandet und habe erstmal gedacht, okay, ich tauche jetzt ein in dieses Studium und dann werde ich mal gucken, was nach 4 Jahren passiert.
Ja, und da ist ja ganz viel passiert. Sie haben ja schon Ihr Examen gemacht, Nino Haratischvili, mit einem eigenen Stück. Also normalerweise ist es eben so, am Ende des Studiums müssen dann die jungen Regisseure ein Klassiker oder ein modernes Stück inszenieren oder sie entwickeln, wie man das ja heutzutage auch hat, ein eigenes Projekt. Sie haben aber ein richtiges Stück geschrieben und dieses Stück Z auch inszeniert. Das war Ihnen offenbar ja auch wichtig, dass Sie gleich einen Pflock setzen und sagen, ich mache etwas anderes.
Ich wollte mich jetzt nicht absetzen durch meine Andersartigkeit, sondern ich bin insgesamt zum Theater oder überhaupt auch Film überschreiben gekommen. Ich habe halt ab meiner Teenie-Zeit, 14, 15, relativ intensiv und relativ viel geschrieben. Immer halt irgendwas Erfundenes, also jetzt gar nicht Tagebuch oder so. Und wusste immer, dass es für mich eine sehr wichtige und zentrale Rolle spielt. Ich konnte mir damals nur nicht vorstellen, dass ich ernsthaft das zu meinem Beruf machen könnte. Zumindest unter den Umständen in Georgien auf keinen Fall. Und dann habe ich immer wieder, und ich habe ja Schultheater gemacht ganz lange, wir hatten eine eigene Theater-AG in Tbilisi und da habe ich schon eigene Stücke inszeniert. Und das hat mich halt sehr angespornt. Ich habe gemerkt, dass es mir große Freude macht, gerade die Texte, die man so im stillen Kämmerlein für sich so geschrieben hat, dass man die Möglichkeit hat, sie plötzlich durch andere Menschen zum Leben zu erwecken. Das war meine Initialzündung eigentlich fürs Theater. Und als ich dann anfing, hier zu studieren, die ersten 2 Jahre, stand dieses Schreiben halt eben gar nicht im Fokus. Das hat niemanden interessiert. Dafür war gar kein Raum da. Und ich glaube, dass viele das so wahrnahmen, so nach dem Motto, naja, es gibt viele Regisseure, die halt Sachen umschreiben. Aber als ich dann die erste Möglichkeit dazu bekam, und das war eben unser Vordiplom, habe ich einfach diese Möglichkeit ergriffen, weil ich gemerkt habe, dass mir das halt sehr, sehr fehlt und dass ich irgendwie zumindest das testen möchte, ob das hier überhaupt eine Chance hat und ob ich halt damit komplett falsch liege oder ob das Zuschauer oder Leser in dem Fall findet. Nicht alle waren davon begeistert, es gab auch viel Ablehnung. Es sollte eine Kooperation sein mit Bühnenbildklasse und niemand wollte mit mir arbeiten. Die hatten das, glaube ich, auch alle gar nicht gelesen, sondern haben gedacht, okay, das ist jetzt irgendein hirniges Projekt von einer Regisseurin, die jetzt plötzlich auf Autorin macht.
Vielleicht sollte man sagen, Nino Haratischvili, um was es ging. Es hieß Z, das Stück, und es ging um 2 Jugendliche, die sich einschließen lassen und die Nacht verbringen, und zwar redend. Aber es ist schon sehr düster und auch gefährlich. Die machen da nicht Party, sondern es geht wirklich um die Existenz. Man hat Angst um diese beiden Jugendlichen.
Ja, in der Zeit war halt dieses ganze Postmoderne, es ist ja heute noch, wir haben ja auch sehr viele Gegenwartsstücke lesen müssen im Studium. Und ich war irgendwann sehr genervt von diesen sehr intellektuellen, doch dann Abhandlungen, die halt gar nichts mehr mit Figurensprache zu tun hatten, die einfach nur so eine Art intellektueller Genuss waren, die ständig sich aus Zitaten speisten. Und mir ging dann das Vergnügen, Stücke zu lesen, flöten. Und ich dachte, oder ich, das ist aber auch einfach eine reine Geschmackssache, ich liebe einfach Dialoge und fand, dass die im Theater zu kurz kommen oder dass ich einfach viel zu wenig immer Gegenwartsstücke lese oder sehe, wo es gar nicht der Autor die zentrale Figur ist, in dem man immer seine Gedanken oder ihre Gedanken hört, sondern die Figuren, also wo ich als Autor gänzlich verschwinde. Und dann habe ich mir das zum Ziel gesetzt, ein Stück zu schreiben, wo nur geredet wird, wo nur diese zwei Figuren ununterbrochen sich halt an etwas abarbeiten. Das war damals so ein bisschen mein Wunsch, glaube ich, oder das war der Impuls, aus dem dieses Stück entstanden ist. Und natürlich auch mit all den Themen, mit denen man sich eben mit Mitte oder Anfang 20 beschäftigt. Das floss dann natürlich so rein.
Und das haben Sie schon auf Deutsch geschrieben, das Stück?
Genau, das war meine erste in Deutschland auf Deutsch geschriebene Arbeit. Und das hatte was damit zu tun, dass ich natürlich gedacht habe, naja, was soll ich jetzt auf Georgisch schreiben? Dann müsste ich ja das selber wieder übersetzen. Das ist doch irgendwie Quatsch. Also probiere es gleich irgendwie auf Deutsch.
Also hatte das zunächst mal pragmatisch.
Ziemlich, ja, ziemlich.
Aber das ist ja dabei geblieben, Nino Haratischvili. Sie schreiben Deutsch. Und Sie schreiben immer noch auf Deutsch. Und ich glaube ausschließlich auf Deutsch.
Ja, also das war ja irgendwie so auch nicht geplant. Ich bin da in irgendwas so reingestolpert. Ich habe halt tatsächlich erstmal aus so pragmatischen Gründen angefangen, weil ich dachte, okay, es übersetzt mich ja keiner, ich müsste es dann selber machen, wozu? Dann probiere ich es gleich eben in der Sprache. Dann war ich halt der Meinung, dass ich die Sprache halbwegs gut beherrsche, dass es reicht erstmal. Man kann die nie gut genug beherrschen, aber für meine damaligen Ansprüche schien es mir irgendwie ausreichend. Und dann ging es mir auch, glaube ich, wahnsinnig stark darum, weil es eben sehr lange in irgendeiner Form in mir unterdrückt war und diese erste Zeit im Studium, das einfach so gar keine Rolle spielte und ich immer wieder damit ankam und immer wieder irgendwie Leute damit nervte und merkte, ich stoß da auf kein Interesse und das wird irgendwie als, weiß ich nicht, so ein Hobby oder so abgetan, wollte ich mir das unbedingt auch selber beweisen oder wollte zumindest die Möglichkeit ergreifen, zu testen, ob das eben eine Chance hat in dieser Sprache vorm deutschen Publikum, ob das irgendeine Art von Wert hat oder ob ich damit vielleicht, es hätte ja auch sein können, dass das eben auch wirklich keinen interessiert. Und ich werde wahrscheinlich nie in meinem Leben so aufgeregt sein, wie ich damals vor der Premiere war.
Was man nicht gemerkt hat als Außenstehende.
Ja, ich war aber wirklich völlig aufgelöst. Ich erinnere mich dran. Und das hatte, glaube ich, was damit zu tun, dass es eben viel mehr war für mich als nur Premiere. Und dann, als ich das Glück hatte, dass es eben gut ankam, dass wir Einladungen gekriegt haben zu verschiedenen Festivals, Gastspielmöglichkeiten hatten, als mich dann ein Theaterverlag ansprach, war das natürlich plötzlich so eine riesen Glücksgefühl und natürlich auch so eine Form von Befreiung, weil ich dachte, oh wow, also ich kann es irgendwie doch und ich kann es anscheinend auch auf Deutsch. Und dann habe ich erstmal ganz viel immer geschrieben. Und
das Theaterstücke.
Genau, überwiegend.
Also inzwischen haben Sie vielleicht nur mal so zur Information, ich habe gezählt 15 Stücke, wahrscheinlich sind es schon mehr.
So genau weiß ich es nicht, aber es sind einige, ja. Und da habe ich in der Zeit halt eben sehr, sehr viel geschrieben. Ich hatte das Gefühl, alles, was sich so in diesen 2-3 Jahren wie angestaut hatte, kam dann halt so raus. Und das hat mich motiviert und halt nochmal so eine Bestätigung gegeben, dass das irgendwie doch möglich ist und eben auch in diesem Land möglich ist. Und dadurch, dass sich plötzlich mir so viele Möglichkeiten eröffnet haben, da war ich von Prosa erstmal weit weg und das hat mir die Suche in diesem anderen Metier oder Bereich nicht erspart und da musste ich auch 3 Jahre drauf warten, einen Verlag zu finden. Aber trotzdem hatte ich erstmal auf dieser Theaterebene dann doch eine Bestätigung oder es war zumindest irgendwie Interesse da. Und dann habe ich halt gedacht, oh wow, jetzt gibt es halt all diese Möglichkeiten hier. In Georgien müsste ich ja wieder wie von vorne anfangen. Das ist da auch alles irgendwie schwierig. Wie soll ich das machen? Und habe das immer so hinausgezögert. Und irgendwann hat es mir einfach auch so große Freude gemacht, in dieser Sprache zu schreiben, dass ich mir den Schritt zurück gar nicht mehr vorstellen konnte. Es hat sich wie verselbstständigt.
Und der Schritt in die Prosa? Sie haben gesagt, naja, da habe ich dann ja auch 3 Jahre gewartet, bis ich da einen Verlag gefunden habe. Sie haben parallel dann schon Prosa geschrieben?
2006, 2007 habe ich meinen ersten Roman geschrieben, Juja. Und ja. Ich hatte ein Austauschsemester gemacht mit Jette Steckel in Moskau. Wir hatten da sehr viel
Jette
Zeit.
Jette Steckel, die Regisseurin, die ihren Roman Brilka hier im Hamburger Thalia Theater auf die Bühne gebracht hat.
Genau, wir haben zusammen studiert, waren Kommilitonen und hatten beide, glaube ich, so ein Gefühl, dass wir mal Abstand gewinnen müssen und einfach mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive unsere Zukunft oder eben auch Berufswünsche, Vorstellungen, wo es hingehen sollte, überdenken wollten. Dann sind wir halt für ein paar Monate eben nach Moskau. Es war eine ganz merkwürdige Situation, auch sehr merkwürdig, wie wir gewohnt haben, auch teilweise lustig. Und da habe ich einfach in so einem Rausch mehr oder weniger diesen ersten Roman runtergeschrieben.
Und, in Moskau.
In Moskau, genau. Und dann kam ich halt eben damit zurück. Dann lag das erstmal eine ganze Weile im Rechner oder im übertragenen Sinne in der Schublade. Und dann, also das war noch kurz vor Z, als ich das geschrieben habe. Und durch diese Bestätigung über das Theater, eben über Aufführungen, über, dass ich einen Verlag fand, habe ich mich dann auch getraut zu sagen, okay, ich habe jetzt hier auch einen Roman und ich probiere mal, das an die Leute zu bringen und vielleicht hat das auch eine Chance. Aber das hat nochmal 3 Jahre gedauert, wie gesagt.
Und das war dann der Verbrecherverlag. Wir machen jetzt ein Stück Musik zunächst mal. Sie haben sich gewünscht, ein Musikstück, was ich gar nicht kannte, Warning Bell, von Joan as Policewoman. Wie sind Sie drauf gekommen, Nino Haratischvili?
Gerade bereite ich eine Inszenierung vor und mir hilft Musik immer sehr beim Schreiben. Das inspiriert mich und immer kurz vor einer Inszenierung begebe ich mich auf die Suche nach neuer Musik, nach neuen Musikern, die ich dann entdecke, die ich dann vielleicht auch benutzen könnte für die Inszenierung. Und da bin ich eben auf sie gestoßen und dann hat das eben gepasst, dass ich das für die Sendung nochmal vorschlage.
Sie hören die Sendung Der Talk auf NDR Info. Zu Gast ist heute die georgischstämmige Schriftstellerin Nino Haratischvili. Das Stück, das wir eben gehört haben, heißt Warning Bell und ist von Joan as Policewoman. Das klingt sehr soulig.
Ja, Soul mag ich auch gern. Aber ich habe nicht so viel von ihr bisher gehört. Ich habe das nur einfach entdeckt. Musik hat ja auch sehr, sehr stark was mit den Stimmungen zu tun, in denen man gerade steckt. Also dementsprechend hört man ja auch, also ich, bei mir ist es zumindest so, ich höre je nach Zustand oder je nach auch Lebenssituation sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Und beim Schreiben ist das auch so.
Sie hören beim Schreiben Musik?
Meistens, ja. Meistens ja, allerdings muss ich immer sehr vorsichtig sein, weil es müssen sehr ausgewählte Sachen sein. Ich höre oft instrumentale Musik, weil Texte mich dann ablenken oder es muss etwas Bestimmtes sein, was mir hilft, in eine bestimmte Stimmung zu kommen, die ich da in dem Buch beschreibe. Ich habe dann Alben oder Ordner, die ich dann abspiele. Und manchmal aber gibt es auch Situationen, wo das dann zu viel ist, dann muss ich das irgendwie ausmachen. Aber oft höre ich Musik, ja.
Müssen Sie ja gleich mal erzählen, was haben Sie bei Brilka gehört? Aber vielleicht noch davor eine Information. Der erste Roman ist im Verbrecherverlag erschienen. Sie haben dann gewechselt in die Frankfurter Verlagsanstalt, sind inzwischen eine sehr bekannte Schriftstellerin geworden, nicht zuletzt durch ihren Roman Brilka, Das achte Leben für Brilka, einen sehr umfangreichen, über 1000 Seiten langen Roman und die Familiengeschichte, die ein ganzes Jahrhundert, das 20. Jahrhundert umspannt, ist so spannend zu lesen und so aufregend und informativ. Mich würde schon interessieren, welche Musik.
Naja, also bei Brilka waren es ja insgesamt 4 Jahre, die ich an diesem Buch gearbeitet habe. Und deswegen haben sich diverse Musiktitel abgewechselt, an die ich mich jetzt nicht alle erinnere. Das Einzige, was ich sehr, sehr klar noch im Kopf habe, ist, wie ich dieses Buch fertig geschrieben habe. Und da war zufällig, ich hatte gerade so ein Album gekauft von Goldfrapp Und da ist ein Song drauf, das heißt Clay. Es ist ein sehr schönes Album, weil das immer so Geschichten erzählt. Also es sind immer so nur Namen von Menschen. Und zu jedem diesen Namen gibt es wie eine Geschichte, die sie eben über Songs erzählt. Und ich weiß nicht warum, aber ich war so im Rauschzustand, weil ich auch unglaublich erleichtert war, dass ich jetzt kurz vorm Ende stand, dass dieser Song lief in Dauerschleife. Ich habe das nicht mal registriert. Ich glaube, das lief über 2-3 Stunden einfach immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und es war mir aber gar nicht bewusst in dem Moment. Es hat einfach nur so ein Gefühl vermittelt. Und jetzt ist es aber so, dass immer, wenn ich dieses Lied höre, habe ich sofort diese Situation vor Augen. Daran erinnere ich mich sehr klar. Ja. Ja.
Also der Rausch, den Sie mit dem Musikstück hatten, den haben wir als Leser und vielleicht haben ja einige Hörer die Möglichkeit, es auf der Bühne zu sehen, die Aufführung im Thalia Theater. Der Name Jette Steckel ist schon gefallen. Die Regisseurin, mit der Sie zusammen studiert haben, hat diesen Roman auf die Bühne gebracht, was ja gar nicht geht. Man muss es kürzen, man muss es umarbeiten. Sie schreiben sehr viele Dialoge, die kann man natürlich übernehmen. Aber da fällt sehr vieles weg. Und interessanterweise haben Sie an dieser Theaterfassung überhaupt nicht mitgearbeitet.
Das hatte einen ganz banalen Grund. Als es dann feststand, dass sie das machen werden, war ich hochschwanger und das war schon mal ein sehr wichtiger Grund, da zurückzutreten. Und ich hatte aber auch das Gefühl, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn ich das mache, weil mir hätte einfach der nötige Abstand gefehlt, um das in sowas ganz anderes und Neues zu gießen und zu bringen in eine neue Form, was es eben unweigerlich braucht. Man kann ja dieses Buch nicht als Buch eins zu eins auf die Bühne übernehmen. Und dadurch war das vielleicht auch gut, dass ich an dieser Fassung nicht beteiligt war.
Hatten Sie nicht wahnsinnige Angst, dass Sie das, was dann auf der Bühne erscheint, nicht wiedererkennen würden?
Ich hatte gar keine Zeit mehr, groß Gedanken drüber zu machen, weil ich, wie gesagt, erstmal mit dem Kind irgendwie beschäftigt war. Erstmal hatte ich natürlich ein Grundvertrauen, weil es eben Jette war und ich wusste, die wird jetzt nicht irgendwas machen, was komplett gegen mein Buch geht. Und ich wusste, dass sie sich natürlich bemühen würde, das, was mir da wichtig war, auf ihre Art natürlich aber umzusetzen. Und ich war dann auf wenigen, aber dennoch habe ich versucht, auf die Proben zu gehen. Und was mich halt sehr, sehr beeindruckt hat, war, dass ich gemerkt habe, dass alle Beteiligten, also wirklich von Musik bis natürlich Schauspieler, unglaubliche Lust hatten.
Es ist einer der schönsten Theaterabende, muss ich sagen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und alle sind glücklich, die rausgehen. Und es ist ein langer Theaterabend. Also es dauert schon 4,5 Stunden mit Pause, noch ein bisschen länger.
Das, was halt bei Brilka passiert ist und was einfach so eine enorme Leistung ist von allen Beteiligten, dass die irgendwie es geschafft haben, einerseits all das zu erzählen, was da drin steckt, und das aber auf so eine ganz eigenwillige, ganz eigenständige, ganz selbstständige Art und Weise getan haben, dass dem Buch in keinster Weise irgendwie Abbruch tut. Also es ist ebenbürtig.
Brilka spielt ja auch in verschiedenen Ländern. Es ist nicht nur Georgien, es macht Ausflüge nach London, es macht Ausflüge in die Sowjetunion. Georgien war ja über lange Strecken Teil der Sowjetunion. Es macht Ausflüge nach Wien, nach Prag. Also es ist ein europäischer Roman auch. Interessanterweise ist das ja auch der Anknüpfungspunkt für Ihren neuen Roman, Die Katze und der General. Auch der spielt ja in verschiedenen Ländern.
Ja, dieses so zwischen den Ländern oder mehrere Länder, das ist etwas, was natürlich sehr viel auch mit mir zu tun hat. Es macht aber auch Spaß. Es macht halt Spaß, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat, die Figuren verschiedene Stationen durchlaufen lassen kann, größere Entwicklungen erzählen und beschreiben kann. Also es ist beides.
Sie führen uns Leserinnen und Leser in Ihrem neuen Roman nach Berlin, nach Tbilisi, an die Ostsee, nach Venedig, Moskau und in den ersten Tschetschenienkrieg 1995. Sie erzählen von einem Verbrechen, das russische Soldaten an einer jungen Tschetschenin begangen haben und welche Folgen das hat. Was hat Sie daran interessiert, Nino Haratischvili? Warum wollten Sie ausgerechnet über den Tschetschenienkrieg auch erzählen?
Es ging erstmal ursprünglich damit los, dass ich mich immer für dieses Land interessiert habe, weil es ist ein Nachbarland von Georgien und das ist aber dennoch eine Terra Incognita. Also ich wusste über dieses Land gar nichts, sehr, sehr wenig. Alles, was ich wusste, waren irgendwelche Gräueltaten natürlich aus diesem Krieg. Es gab auch Flüchtlinge aus dem zweiten Tschetschenienkrieg in Georgien und dennoch waren sie mir alle immer sehr, sehr fremd. Also diese Kultur, dieses Land, ich habe das alles irgendwie nicht verstanden und ich fand das aber sehr merkwürdig, dass man 300 Kilometer, also in ein paar Stunden nach Grozny fahren kann und dass es aber sich anfühlt, wie als wären da Lichtjahre dazwischen.
Das ist die Entfernung Hamburg-Kassel.
Näher sogar. Und das fand ich irgendwie merkwürdig. Dann habe ich mich lange mit Anna Politkovskaya beschäftigt und habe ihre Büchertexte gelesen. Und
die
das
russische Journalistin, die man ermordet hat.
Und das hat mich nochmal sehr anders aufgerüttelt oder auch berührt. Gerade diese Berichte aus dem Krieg, über den Krieg. Und sie war ja so eine Art Sprachrohr für dieses Volk. Das hat mich erschüttert. Und dann habe ich tatsächlich, also der Ausgangspunkt für diese Geschichte, da gibt es ja ein reales Vorbild, wo halt eine Einheit in die Berge geschickt wird, damit es sich erholt von Gefechten und dort zur Ruhe kommen und die das nicht aushalten und tatsächlich anfangen, im Krieg zu inszenieren. Da brennen die Sicherungen durch, Alkohol spielt damit eine Rolle und die überfallen tatsächlich ein Dorf und fangen an, einfach unschuldige Leute zu Feinden zu erklären. Und das ist alles tatsächlich real passiert und ich fand das wahnsinnig erschütternd und irgendwie auch pervers, diese Vorstellung. Eigentlich soll man jetzt Pause machen von einem Krieg, wird irgendwo hingeschickt, soll zur Ruhe kommen und dann hält man es aber gar nicht mehr aus und das gibt einen den Anlass zu foltern, zu morden, wirklich vollkommen außer sich zu geraten und ich weiß es nicht, was zu werden, zu einem Monster. Und das war das eine und dann hat mich auch die Frage nach dieser Täterschaft sehr beschäftigt. Ich habe mich halt immer gefragt, wie ist das so und wenn man sowas getan hat, so kam das eine zum anderen.
Sie arbeiten ja mit Zeitsprüngen. Wir haben einen Rückblick auf den ersten Tschetschenienkrieg, aber es spielt in unserer heutigen Gegenwart. Das ist gut strukturiert, also man muss nicht rätseln, wo bin ich jetzt? Also die Orientierung ist immer ganz klar da. Das war Ihnen aber auch wichtig, offenbar, Nino Haratischvili, dass Sie diese verschiedenen Zeitebenen da reinbringen. Und Sie gehen ja noch weiter zum Teil zurück.
Naja, es war klar, es ist nicht ein Buch über Tschetschenien in dem Sinne, weil egal, ich war dort, ich habe recherchiert, aber es ist trotzdem anders als jetzt beim achten Leben. Das ist mein Land, das ist ein Teil meiner Identität, darüber kann ich frei schreiben. Tschetschenien ist dennoch ein fremdes Land, dem ich mich versucht habe anzunähern. Deswegen wollte ich nicht aus dem Tschetschenischen, also auch von dort beschreiben, sondern eben von der Außenperspektive. Und dafür brauchte ich eben einen zeitlichen Abstand zum einen und zum anderen aber auch einen räumlichen. Bis auf diese eine oder zwei Szenen sogar, einmal im Prolog und dann später, wo dieses Grauen stattfindet. Es bleibt dennoch auch irgendwie ein fremder Blick.
Das ist eine archaische Gesellschaft.
Es ist irgendwie ein Bergvolk und das sind wirklich sehr, sehr urige, sehr besondere Traditionen, die sie haben. Teils sind die eben mittlerweile auch religiös, also der muslimische Glaube. Darüber wird ganz stark auch eine Identität definiert, allerdings eher bei den Jüngeren interessanterweise. Und das kommt aber, glaube ich, als eine Art Abgrenzung von Russland. Und dann gibt es aber tatsächlich so ganz merkwürdige Traditionen, Sitten, die halt etwas tatsächlich sehr Archaisches haben, aber auch total schön, anmutig, auch sehr herzlich. Ich habe da auch große Gastfreundschaft erfahren. Aber natürlich ist das ein sehr traditionelles und sehr auch von diesen Traditionen geprägtes Land. Und dann spielt aber natürlich die jüngste Geschichte da auch eine immense Rolle. Und mittlerweile ist das ja auch sehr, sehr russifiziert, würde ich sagen.
Das ist ja auch das Ziel des Krieges gewesen. Und trotzdem ist es ja was Universelles, was Sie beschreiben. Wie werden Menschen fertig mit dem, was sie mal getan haben? Die leben ja weiter. Verdrängen Sie es? Wie gehen Sie damit um? Es holt Sie immer wieder ein, auf eine brutale, für Sie brutale Weise.
Ja, da ist das aber natürlich so was Spezielles. Also es geht ja auch um die Frage, so was passiert mit Menschen in rechtsfreien Räumen, wo es eben keine Strafe gibt, wo es keine Instanz gibt, die irgendwas regelt, wo alle zivilisatorischen Absprachen, auf denen eigentlich unsere Gesellschaften irgendwie basieren, die werden plötzlich aufgehoben. Und wodurch wird das ausgelöst? Ich fand halt diesen Fall deswegen so speziell, weil Krieg irgendwann halt tatsächlich zu so einer Art Normalzustand wird und Frieden kann man gar nicht mehr aushalten. Weil man muss ja auch alles, was man da getan hat oder tun musste, ja auch immer vor sich selber in irgendeiner Form rechtfertigen. Und das kann man nur, indem man halt glaubt, das ist jetzt unglaublich sinnvoll. Und wenn ich das nicht getan hätte, hätte mich der Feind erschossen oder. Das heißt, man bastelt sich so Wahrheiten zurecht, weil sonst wird man wahrscheinlich wahnsinnig und hält das gar nicht aus. Man biegt sich so die Realität zurecht. Aber so etwas ist eben halt nichts, was man verdrängen kann. Also davon bin ich felsenfest überzeugt. Auf eine Art und Weise holt es einen dann doch ein, was es halt in dem Buch auch tut.
Ja, nicht nur die vier Soldaten, allen voran natürlich der General, werden von ihrer Geschichte eingeholt. Auch Katze, eine georgische Schauspielerin, spielt eine ziemlich dubiose Rolle. Und schließlich, es gibt einen Journalisten, der von seiner Geschichte eingeholt wird. Der Fall zeigt, über welche Leichen Journalisten bisweilen gehen, wenn sie eine gute Geschichte haben wollen.
Ach so, so habe ich das nie gesehen. Also ich fand ihn jetzt auch nicht schlechter oder schwieriger als jetzt die anderen Figuren. Mir war es wichtig, dass halt alle irgendwie ambivalent sind, dass es halt kein Gut und Schlecht gibt. Sogar die Täter sind eben Menschen und die musste man oder musste ich oder wollte ich in diesem ganzen Menschsein beschreiben. Also als ich anfing, an diesem Buch zu arbeiten, war ich felsenfest davon überzeugt, dass es nicht mehr als 300 Seiten wird. Und dann habe ich aber gemerkt, dass diese Figuren mehr Fleisch und Blut brauchen, dass man mehr Informationen braucht darüber, was sie sind, wo sie herkommen, um dann diese Extreme, dieser Showdown, wenn man es irgendwie so will, um das irgendwie zu begreifen. Und vor allem eben zum Beispiel bei Katze, warum steigt sie da ein? Ist das nun wirklich nur Geld oder was veranlasst sie dazu? Warum steigt sie immer mehr aus ihrem Leben aus und steigt in das andere ein? Warum ist sie so fasziniert von diesem Untergangsszenario? Warum will sie unbedingt dazuschauen? Für alle die Beteiligten hat das ihren Preis.
Sie machen ja aus diesem Fall, die Vergewaltigung eines jungen Mädchens, ein Thriller. Und Gott sei Dank lösen sie auch nicht alles auf. Also das Buch bleibt auch in einer gewissen Offenheit. Es arbeitet ja mit Mitteln des Krimis.
Ja, das hat ja auch so ein bisschen diese Geschichte so für mich gebraucht oder irgendwie mir so ein bisschen vorgegeben, weil es kreist sich eben alles um so einen Fall und es ist alles bis zum Schluss nicht klar, wer ist wann, wie, wo beteiligt gewesen. Das ist ja auch aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Es gibt einmal die der Schauspielerin, das ist Journalisten. Jeder dieser Menschen hat nochmal eigene Interessen, eigene Ambitionen, warum der da irgendwie reingerät oder dranbleibt. Dann gibt es ja nochmal irgendwie Ausflüge in die Vergangenheit von den jeweils anderen. Und in irgendeiner Form war das halt so ein Konstrukt, wo ich wusste, es braucht aber trotzdem so eine Art Drive oder so einen Spannungsbogen, damit es nicht so ausfranst.
Nino Haritischvili, wissen Sie, wenn Sie einen Stoff haben, vorher, daraus mache ich ein Theaterstück, daraus schreibe ich einen Roman?
Ja, das weiß ich eigentlich immer, weil das sich relativ schnell erschließt. Also es gibt so bestimmte Stoffe, wo ich sofort denke, nee, wäre toll auf der Bühne und das eignet sich und das hier und dialogisch und Figuren und das ist irgendwas, was ins Theater gehört. Und dann gibt es aber Stoffe, wo es klar ist, das braucht viel zu viel Raum, das ist einfach viel zu ausufernd. Das ist noch nie vorgekommen, dass ich jetzt irgendwas als Stück angefangen hätte und dann später zum Roman oder andersrum.
4 Jahre haben Sie für Brilka gebraucht. Wie lange haben Sie für diesen Roman gebraucht?
Das kann ich sehr schwer sagen. Also ich habe die Hälfte vorgearbeitet, dann kam meine Elternzeit, weil ich ein Jahr pausiert habe. Und dann habe ich nochmal ein total schönes Stipendium, ein Aufenthaltsstipendium in Istanbul. Und das hat einfach nochmal mir die Möglichkeit gegeben, mich stärker zu fokussieren. Also wahrscheinlich hätte ich in Hamburg mich da schwerer getan oder wäre nicht so schnell fertig geworden. Aber im weitesten Sinne hat sich das so über 2 Jahre, 1,5 Jahre so jetzt der reine Prozess hingezogen.
Sie sind eine sehr offenbar konsequente, disziplinierte Arbeiterin. Das muss man ja einfach sagen. Von nichts kommt nichts. 15 Theaterstücke, 4 Romane, x Erzählungen, Inszenierungen. Zwischendurch haben Sie noch eine Tochter bekommen. Wie schafft man das? Wie schafft Frau das? Wie schaffen Sie es?
Das wirkt irgendwie so, ich bin gar nicht so workaholic, außer wenn ich in dem Prozess schon, also wenn ich jetzt dann etwas angefangen habe, dann zieht das auch durch. Also ich hasse nicht so sehr, als in etwas einzutauchen und dann irgendwie unterbrochen werden. Das finde ich blöd. Aber das liegt auch daran, weil es mir Spaß macht, weil es mir ein Bedürfnis ist. Ich tue es ja nicht, weil ich denke, oh, ich muss jetzt ein Buch veröffentlichen, sondern ich habe ein Bedürfnis danach. Und wenn ich halt lange Pausen habe oder Strecken habe, wo ich es nicht tue, fehlt es mir. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Das Geheimnis da drin ist, dass man es halt einfach sehr, sehr liebt, was man tut. Und ich mich da sehr zu Hause fühle. Das heißt, ich quäle mich nicht. Es gibt ja viele, die beschreiben das als so was Quälendes. Und ich könnte das gar nicht, wenn es mich jetzt so quält. Natürlich gibt es Phasen, wo man nicht so inspiriert ist, wo es einem irgendwas nicht einfällt, wo es stockt und so weiter. Natürlich. Aber im Großen und Ganzen ist das für mich keine Qual. Also es ist eigentlich eher so eine Form von Zustand, den ich irgendwie auch brauche. Es ist auch ein Zustand, wo ich mich so fast wie auflöse. Also ich bin dann gar nicht so, sitze da und bin wie bei so Schachfiguren, ziehe irgendwie die Figuren hin und her, sondern es ist eher wie, als wäre ich so ein Sieb. Also es hat was sehr, sehr Durchlässiges. Also man gibt eher die Kontrolle ab, ich zumindest, als dass man die behält. Dann gibt es aber Phasen, wo ich halt pausiere natürlich Und mit dem Kind, ja, das ist auf jeden Fall eine Umstellung. Also man muss sich halt einfach ganz anders organisieren. Mir helfen natürlich viele Menschen, erst in Linie mein Mann, aber auch meine Mutter, die Patentante. Also ich habe schon so eine Art Netzwerk, ohne dass es gar nicht ginge. Was zum Beispiel auch sehr problematisch war, ich arbeite meistens oder früher habe ich meistens nachts geschrieben und gearbeitet. Also abends und dann eben teilweise ganze Nächte hindurch. Das ging natürlich jetzt nicht mehr und ich hatte die ganze Zeit Angst, ob ich das überhaupt kann. Also Vormittag wird trotz Kind auch weiterhin nicht meine Zeit und ich werde vormittags trotzdem niemals schaffen zu schreiben. Aber ich habe es zumindest auf späten Nachmittag bis eben in die Abendstunden verlagert. Und das ging dann auch. Dann war ich irgendwie erleichtert. Und in dem konkreten Fall hat mir tatsächlich die Stipendium geholfen, weil es war jeweils 2 Monate sehr konzentriert. Und
haben Sie da Ihre Tochter mitgenommen?
Genau, wir sind da zu dritt hingefahren, also mein Mann und die Kleine. Also in der ersten Phase, wo ich an dem Buch gearbeitet habe, war ich halt schwanger, da war sie noch im Bauch. Und dann, das ist das Tolle an diesem Aufenthaltsstipendium gewesen, weil es gibt nicht so viele, wo man Familie mitnehmen kann. Mhm. Was natürlich zur Folge hat, dass die meisten Frauen oder Künstlerinnen mit Kleinkindern zumindest halt das nicht wahrnehmen können. Das denkt man gar nicht so 2018, aber es hat mich dann doch erschrocken, als es mich dann selber betroffen hat, als ich realisiert habe, dass es so oft nicht geht. Und wir sind dahin und ich bin einfach tatsächlich so jeden Tag, wie so zur Arbeit, bin ich halt ein paar Stunden in so einen Atelierraum rübergegangen und habe einfach konsequent wirklich jeden Tag das gemacht.
Haben Sie hier zu Hause auch ein Büro oder arbeiten Sie in Ihrer Wohnung, wo Sie auch wohnen mit
Mann
und Kind?
Das ist jetzt ein sehr großes Thema, das fangen wir jetzt lieber nicht an. Also eigentlich habe ich immer zu Hause gearbeitet und das ist jetzt aber momentan, wir haben irgendwie ein bisschen, es wird jetzt ein bisschen enger, wir müssen mal ein bisschen mehr Platz organisieren und da sind wir auch schon irgendwie dabei oder dran, ich habe meistens immer zu Hause und oft war ich auch sehr viel unterwegs, also gerade bei Brilka hatte ich eben dieses Grinsgänger-Stipendium und ich habe mir oftmals irgendwo irgendwelche Wohnungen angemietet und bin dann halt ein paar Wochen nach eben Russland oder ich war zwischendurch auch irgendwie in Belgrad und also so, ich organisiere mir einfach diese Räume und früher war das natürlich auch, also doch, ich hatte ein Arbeitszimmer dann bei mir zu Hause, habe ich jetzt immer noch, aber das ist, merke ich dann doch mit Familie ein bisschen enger, also das heißt, wir müssen da neue Wohn- und Arbeitsverhältnisse schaffen.
Sind Sie eigentlich ins Georgische übersetzt worden, Nino Haratischvili?
2 meiner Bücher schon, Zhuzha und mein sanfter Zwilling, dann gibt es etliche Stücke, die übersetzt wurden und Brilka ist gerade dabei, das heißt, sie sind gerade fertig geworden mit der Übersetzung und wollen das zu der Buchmesse in Frankfurt veröffentlichen. Es gibt sehr viel Interesse mittlerweile oder Anfragen.
Georgien ist Schwerpunkt der Buchmesse in Frankfurt.
Genau und gerade wird der Text lektoriert.
Also man kennt sie inzwischen auch in Georgien.
Ja, es hat sich jetzt sehr verstärkt und gerade jetzt bei Brilka, also früher vor 3-4 Jahren war es nicht so. Und jetzt merke ich aber auch, dass ich ständig, wenn ich da bin, also jetzt hatte ich neulich eine Veranstaltung in Tbilisi im Juni auf der dortigen Buchmesse und dann kamen sehr, sehr viele Leute und haben mich wieder nach Brilka gefragt. Da war ich halt schon auch ein bisschen überfordert, aber natürlich hat es mich auch gefreut. Also diese Erwartungen ganz besonders auf dieses Buch sind schon da und sehr groß auch. Mal gucken, ja. Es gibt ja ein Gastspiel am 23. September von Thalia in Tbilisi. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf, weil es wird was machen mit den Leuten, bin ich mir ziemlich sicher. Weil was daran nochmal besonders ist, ist es nochmal das eine, ich bin halt Georgierin und habe über Georgien geschrieben. Und das sind aber Deutsche, die 5 Stunden lang sich an Georgien abgearbeitet haben. Das ist, glaube ich, für die nochmal so eine besondere Form von Ehrung oder so im Fokus stehen für Menschen, die erstmal mit Georgien vielleicht so gar nichts zu tun haben.
Und die werden das Stück auf Deutsch hören mit georgischen Übertiteln.
Ja, da bin ich sehr in Vorfreude.
Ja, es gibt ja einiges zu freuen, Nino Haratischvili. Die Buchmesse in Frankfurt mit dem Schwerpunkt Georgien, da werden Sie gefragt sein. Und ja, eine Botschafterin Ihres Landes sein, auch wenn Sie auf Deutsch schreiben.
Ja, jein. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also natürlich ist es toll, wenn ich halt so Brücken schlagen kann und für die Literatur und für bestimmte Übersetzungen und Kollegen aus Georgien, aber ich muss jetzt auch nicht immer überall fungieren, wo irgendwie Georgien auftaucht. Und ich kann auch, das ist ja auch illusorisch, ich kann ja jetzt gar nicht dieses Land repräsentieren. Wie soll das gehen? Ich bin ja auch nur ein Mensch und bin in bestimmten Bereichen irgendwie unterwegs, aber von vielen anderen Sachen habe ich auch nicht die Ahnung. Also da versuche ich mich schon so ein bisschen auch zumindest von manchen Sachen zu distanzieren, weil ich finde, dass ich muss halt das, was ich dann vertrete, dahinter muss ich dann auch stehen und das darf auch nicht inflationär werden. Aber ich glaube, es sind ja immer mehr Autoren, die halt übersetzt werden. Dieser Georgien-Hype ist halt sehr stark da, auch irgendwie was Tourismus betrifft. Und die Kulturszene boomt und ich habe das Gefühl, da ist schon sehr viel im Werden und pulsiert und passiert und ich drücke natürlich allen Beteiligten Daumen, dass halt dieser Auftritt erfolgreich sein wird.
Vielen Dank, Nino Haratischvili.
Danke auch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.